Hallo und willkommen zu den Mobility News. Top-Thema diese Woche, Audi im Wintertest an der Grenze Norwegen-Schweden. Tom und seine Freunde haben einen ganzen Konvoi erwischt und im Set stecken sehr wahrscheinlich der neue SQ5, S und RS4, ein neuer RS6 sowie ein RS6 e-tron Sportback als Elektro-Vorserie. Außerdem spannend diese Woche, BMW startet im Werk München die Vorserienproduktion des neuen i3, Peugeot stellt den Rifter fürs Modelljahr 2026 wieder breiter auf, unter anderem mit mehr Motorenauswahl. VW zeigt den Transporter Sportline im GTI-Look mit Tieferlegung und 19 Zöllern. Und Nissan legt beim E-Bonus nach und kombiniert Herstellernachlass mit der neuen Förderung, wodurch je nach Modell und Berechtigung bis zu 14.500 Euro Ersparnis möglich sind. Das sind wieder 5 spannende Themen jetzt in den Mobility News. Abonniert unbedingt noch schnell den Kanal, um keine News aus der Mobilitätswelt zu verpassen. Und nach dem Intro geht's sofort los. BMW hat im Werk München die Vorserienproduktion des neuen BMW i3 gestartet und spricht von einem wichtigen Meilenstein. Erstmals laufen dort nahezu serienreife Fahrzeuge über alle Produktionsschritte hinweg durch Presswerk, Karosseriebau, Lackiererei, Montage und Logistik, um Abläufe und digitale Vernetzung unter Realbedingungen abzusichern. Der Serienstart für den neuen i3 ist laut BMW für die zweite Jahreshälfte 2026 geplant. Der Wagen wird eingeordnet als neue Klasse-Ableger und bringt den Namen i3 offiziell zurück. Dieses Mal als neue Generation und nicht als Fortsetzung des früheren i3-Konzepts. Wichtig aus BMW-Sicht, in der Vorserie werden nicht nur Teile und Taktzeiten geprüft, sondern auch Mitarbeitertrainings und die Freigabe der neuen umgebauten Anlagen vorangetrieben, bevor der Hochlauf in die Serie geht. Und genau dafür ist die Vorserie so wichtig. Hier fallen die Fehler auf, die man am Bildschirm nie sieht, von Materialflüssen bis zu kleinsten Handgriffen an der Linie. Gleichzeitig ist das für BMW auch ein Standortsignal, weil München damit sichtbar auf den E-Hochlauf vorbereitet wird, statt Elektro nur nebenbei mitzuproduzieren. Ich glaube, viele wissen immer noch nicht, dass BMW den neuen i3 jetzt schon als Vorserie durchs komplette Werk jagt. Für mich ist das ein klares Signal. Neue Klasse soll kein Showcase sein, sondern ein industriell sauber skalierbarer Neustart. Und genau da entscheidet sich am Ende, ob BMW im Jahr 2026-27 wirklich liefern kann. Der Name i3 ist dabei ein zweischneidiges Schwert. Er bringt Aufmerksamkeit und Historie zurück, erhöht aber auch die Erwartung, dass das Auto mehr ist als nur die nächste E-Limousine, nämlich ein spürbarer Technologiesprung im Alltag. Wenn BMW diese Erwartung mit Qualität, Effizienz und einer wirklich stabilen Software- und Produktionsreife trifft, kann der i3 zum Taktgeber werden. Wenn nicht, wird aus dem starken Namen schnell ein Vergleich, den man gar nicht gewinnen will. Ich sehe darin eine Art Stresstest vor dem Stresstest. Wer in der Vorserie schon sauber durchkommt, hat später im Hochlauf weniger böse Überraschungen. Und wenn BMW das gut spielt, kann der i3 nicht nur ein neues Modell sein, sondern der Moment, in dem viele wieder sagen, okay, BMW hat Elektro nicht nur verstanden, sondern auch im Griff. Und die Vorbestellerzahlen vom neuen iX3 sprechen ja für sich. Also bist du auch begeistert und freust dich schon sehr auf den i3? Bin gespannt, was ihr dazu in den Kommentaren diskutieren werdet. Peugeot erweitert beim Rifter fürs Modelljahr 2026 spürbar die Auswahl bei Motoren und Ausstattung. Neu ist vor allem ein günstigerer Basisbenziner mit 110 PS, der ausschließlich im kurzen Rifter L1 angeboten wird, während beim stärkeren Diesel mit 131 PS jetzt erstmals die 8-Stufen-Automatik verfügbar ist und diese Kombination lässt sich nun auch im L1 konfigurieren. Parallel wird die Ausstattung aufgewertet. In der Linie Allure wird eine Fahreraufmerksamkeitswarnung inklusive Driver-Monitoring-Kamera serienmäßig passend zur kommenden GSR V2.2 Anforderung ab 1. Juli 2026. Auch der E-Rifter bleibt im Programm und bekommt Technikfeinschliff, unter anderem 11 kW AC-Laden mit bidirektionaler Fähigkeit sowie eine Vorbereitung für Vehicle-to-Load. Unterm Strich positioniert Peugeot den Rifter damit breiter, vom günstigen Einstieg über den Langstreckendiesel bis zum Elektro-Familien-Shuttle-Allrounder. Je nach Länge und Antrieb ein deutlich unterschiedlicher Zuschnitt. Versteht mich nicht falsch, aber das ist ein ziemlich pragmatischer Schritt. Statt den Rifter nur über Elektro-Ja-Nein zu definieren, baut Peugeot wieder eine echte Nutzfahrzeuglogik auf, bei der Preis, Einsatzprofil und Alltag im Vordergrund stehen. Der Basisbenziner ist dabei weniger Rückschritt, sondern ein Kühler für alle, die Platz brauchen, aber beim Budget oder beim Ladesetup noch nicht mitgeht. Mindestens genauso wichtig finde ich die stillen Upgrades. Eine serienmäßige Aufmerksamkeitskamera klingt unspektakulär, macht aber den Unterschied zwischen fühlt sich alt an und wirkt 2026 angekommen. Und beim E-Rifter sind bidirektionales AC-Laden und Vehicle-to-Load-Vorbereitung genau die Art Feature, die man erst vermisst, wenn man sie einmal genutzt hat, vor allem im Camper- und Freizeitkontext oder bei Handwerker- bzw. Outdoor-Aktivitäten. Außerdem ist das ein Update, das man im Alltag wirklich merkt, weil der Rifter eben nicht über Emotionen verkauft wird, sondern über funktioniert immer. Wenn Peugeot jetzt noch die Preisabstände zwischen den Motoren sauber staffelt und die Ausstattung logisch bündelt, kann der Rifter 2026 wieder der No-Brainer im Hochdach-Kombi-Segment werden, für Familien genauso wie für Flotten. Ich persönlich hatte ihn ja ganz zum Anfang von Master Mobility schon mal getestet. Wer das Review dazu noch nicht gesehen hat, habt ihr nichts verpasst? Aber wie ist eure Meinung zum Rifter? Ich bin sehr gespannt, was ihr zu den Überarbeitungen hier von Peugeot zu sagen habt. Audi-Chef Gernot Döllner sprach vor kurzem bereits davon, dass es denkbar ist, den A4-Namen wieder zurückzuholen. Sprich, der heutige A5 B10 könnte wieder als A4 laufen. Wir vermuten, dass dies bereits geschieht. Tom, mein Geschäftspartner bei Master Mobility, war mit Freunden im Urlaub in Norwegen und sie konnten dort mehrere Audi-Testfahrzeuge im Wintertest fotografieren. Die Aufnahmen entstanden an der Grenze Norwegen zu Schweden bei Riksgrenzen auf der E10 Richtung Bjerkvik, teils im Konvoi auf verschneiter Straße. Zur Grundlage für euch vorab, wir sprechen zur Vereinfachung bei den noch nicht erfolgten Updates mal über die alte Heckleuchte. Der A5 Avant hat im Vergleich zum A6 Avant noch die alte Heckleuchte und es gibt kein RS5. Im jetzt fotografierten Set tauchen sehr klar getarnte Avant-Modelle mit Kombi-Silhouette und sportlicher Haltung auf. Bei einem Heckfoto sind sogar 4 runde Endrohre zu erkennen, das ein S-Derivat wie S4 wahrscheinlich macht. Auch ein RS4 ist von vorne sowie hinten zu sehen. Weiterhin gibt es bei der A6 Avant-Reihe noch eine alte Heckleuchte beim RS6. Auch dieser neue RS6 war bei der Testfahrt dabei mit deutlich verbreiterten Kotflügeln, 21 oder 22 Zoll Felgen und aggressiver gestalteten ovalen Endrohren. Weiter gibt es im elektrischen Audi-Line-Up bisher nur ein A6 und S6 Sportback e-tron. Auch dort legt Audi anscheinend nach. Im Testkonvoi war ein sehr flaches, langes, komplett getarntes Fahrzeug zu sehen. Die Silhouette wirkt wie ein Sportback, sehr EV-typisch und mit E-Kennzeichen. Am wahrscheinlichsten ein RS6 e-tron Sportback als Vorserienmodell. Im Konvoi fahren außerdem ungetarnte Begleitfahrzeuge mit, darunter ein goldbeiger SQ5 als Referenzfahrzeug sowie ein dunkler Q5. Warum, fragt ihr euch? Im Audi-Line-Up gibt es doch Q5 und SQ5, aber auch hier fehlt das Update. Schaut auf die Heckleuchte. Im Konvoi war eine sportliche Variante wahrscheinlich der neue SQ5 zu sehen. Das Mittelklasse-SUV taucht mehrfach in den Fotos auf, wobei sie ihn leider nicht von hinten fotografieren konnten. Insgesamt zeigt das Set also sehr wahrscheinlich den SQ5 nächste Generation, den S und RS4 sowie den RS6, komplettiert vom RS6 e-tron Sportback als Elektrovorserie. Schaut euch unbedingt diesen Audi-Konvoi an. Ich finde, das eigentlich Spannende an dieser Nummer ist nicht Erlkönig-Spotting, sondern das Muster, das Tom mit seinen Kumpels da erwischt hat. Audi wirkt gerade so, als würde es seine komplette Mittelklasse-Landkarte neu sortieren. Wenn Audi-Chef Döllner öffentlich sagt, der A4-Name könnte zurückkommen, dann sehen solche Testkonvois plötzlich weniger nach Zufall aus und mehr nach wir bauen die Reihen wieder sauber auf. Und unsere vereinfachte Darstellung bezüglich den Upgrades anhand von der alten Heckleuchte macht das greifbar, weil man damit sofort erkennt, welche Familie hier gerade noch im alten Kleid testet und wo Audi offensichtlich an den Übergängen arbeitet. Was ich daran mag, dass es nicht nur Produktpflege ist, sondern Identitätsarbeit. S4 bzw. RS4 im Konvoi sind nicht bloß nice für Schlagzeilen, sondern ein Statement, dass Audi Sport als emotionaler Anker wieder sichtbarer werden soll. Und beim RS6 ist es sogar noch deutlicher. Das Auto steht für viele wie kein anderes Audi-Modell für Präsenz, Breite, Attitüde. Und wenn genau dieses Biest parallel als Elektro-Vorserie im Raum steht, dann ist das ein echter Lackmustest. Denn ein RS6 e-tron Sportback darf sich nicht nur schnell anfühlen, der muss sich RS anfühlen. Also reproduzierbar, belastbar und mit diesem typischen Audi-Sportdruck. Sonst bleibt es am Ende nur ein Datenblatt mit großem Namen. Und die SUV-Schiene ist fast der wichtigste Teil, weil sie die Stückzahlen bringt. Dass ihr einen neuen SQ5 im Umfeld seht, passt logisch, weil Q5 und SQ5 für Audi ein Kernprodukt ist. Genau da entscheidet sich, ob diese ganze Neuordnung beim Kunden als endlich wieder klar ankommt oder wieder in Modellwirrwarr endet. Wenn Audi hier wirklich sichtbar nachschärft, dann nicht, um noch ein SUV zu haben, sondern um das Rückgrat des Portfolios wieder modern und eindeutig zu machen. Unterm Strich, für mich wirkt das Set wie ein Blick hinter die Kulissen eines Audi-Resets. Namen, Baureihen und Performance-Story werden gleichzeitig neu sortiert und genau deshalb sind diese Bilder, die Tom und seine Kumpels da für euch geschossen haben, so wertvoll, weil sie nicht nur Autos zeigen, sondern eine Richtung. Wenn Audi das am Ende so klar auf die Straße bringt, wie es im Konvoi wirkt, dann kann das richtig stark werden. Orientierung plus Emotion statt nur Technik und neue Bezeichnung. Seid ihr begeistert von diesen Sneak Peeks, die wir euch liefern konnten? Wir sind auf jeden Fall auf eure Kommentare und die Diskussionen sehr gespannt. Volkswagen Nutzfahrzeuge bringt mit dem neuen Transporter Sportline eine sportlich positionierte Styling- und Ausstattungsvariante an den Start, die optisch klar in Richtung GTI-Look zielt. Offiziell bestätigt sind unter anderem 19 Zoll Felgen, ein glanzschwarzer Grill mit rotem Sportline-Akzent, ein eigenständiges Frontschürzendesign, ein Heckspoiler sowie eine um 29 mm tiefer gelegte Eibach-Abstimmung. Bestellstart ist laut VW ab April 2026 geplant. Zunächst wird das Paket für Großbritannien kommuniziert. Genannt werden dort ab 62.752 Pfund für den TDI Panel Van beziehungsweise ab 65.128 Pfund für den TDI Kombi. Spannend daran, VW ordnet die Sportline-Modelle als die neue Transporter-Familie ein, die je nach Markt und Variante Diesel, Plug-in-Hybrid und auch vollelektrische Versionen bis 286 PS sowie optional 4Motion vorsieht. Innen setzt Sportline auf ein sportlicheres Ambiente, etwa mit Eco-Ledersportsitzen, sandroten Kontrastnähten, Sportline-Branding und aufgewerteten Details plus Assistenzfeatures bis hin zum 360-Grad-Kamerasystem Area View, je nach Spezifikation. Zielbild ist damit weniger neuer Antrieb, sondern klar mehr Attitüde. Ein Transporter, der seriennah aussieht wie ein Werkstuning und damit bewusst Kunden anspricht, die einen Van auch als Statement fahren. Und weil VW die Sportline-Optik direkt ab Werk anbietet, ist das für viele attraktiver als Nachrüsttuning, weil es optisch aus einem Guss wirkt und je nach Markt auch einfacher in Finanzierung oder auch Leasing abbildbar ist. Es gibt doch nichts Schöneres, als wenn Nutzfahrzeuge nicht immer nur Arbeitsgerät sein müssen. Ich mag solche Sportline-Versionen, weil sie zeigen, dass Image und Spaß auch an der Optik bedient werden darf, gerade bei Handwerkern, Camper-Umbauten oder auch Shuttle-Fahrern, die sichtbar unterwegs sind. Der entscheidende Punkt ist aber, wenn Sportline nur ein Bodykit ist, verpufft der Effekt schnell, die Tieferlegung macht das Paket erst glaubwürdig, weil sie Stand und Fahrgefühl wirklich verändert. Was ich kritisch sehe, solange das Ganze UK-only wirkt, ist es für den deutschen Markt vor allem schön zu wissen. Dabei wäre genau hier die Nachfrage nach einer sportlichen Transporter-Variante aus meiner Sicht riesig. Und am Ende zählt sowieso nicht der rote Akzent im Grill, sondern ob Preis, Verfügbarkeit und Nutzwert wie Zuladung und Alltagstauglichkeit genauso sauber sitzen wie der Look. Außerdem muss VW aufpassen, dass GTI-Optik nicht falsche Erwartungen weckt. Ein sportlicher auftritt, ist cool, aber niemand will, dass ein Transporter im Alltag unnötig hart wird oder bei Beladung unpraktisch reagiert. Wenn Sportline dagegen als sauber abgestimmtes Gesamtpaket kommt und VW später auch in weitere Märkte bringt, kann das genau die Variante sein, die Leute emotional abholt, ohne den Van-Charakter zu verwässern. Und gerade diese Emotionalität fordern die Deutschen doch von VW jetzt immer mehr. Kommt da etwa der neue Durchbruch? Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Nissan kombiniert die neue staatliche E-Auto-Prämie mit einem eigenen, modellabhängigen Nissan-Bonus und kommt so, je nach Fahrzeug und Förderberechtigung, auf eine maximale Ersparnis von bis zu 14.500 Euro. Konkret zur staatlichen Förderung von bis zu 6.000 Euro an Einkommensgrenzen bzw. die Voraussetzungen gekoppelt, die familiär vorliegen, legt Nissan bis zu 8.500 Euro Nachlass obendrauf. Das Angebot wird an Beispielen durchdekliniert. Beim neuen Micra wird ein Bonus im Leasing genannt und es wird eingeordnet, dass der Einstieg bei voller Ausschöpfung der Zuschüsse unter 20.000 Euro möglich sein kann. Beim Ariya werden je nach Variante und Angebotsform mehrere tausend Euro Nissan-Nachlass genannt, mit der Aussage, dass in der Baureihe bis zu 8.500 Euro Bonus möglich sind. Beim Townstar EV fällt der Bonus laut Beispiel deutlich kleiner aus. Wichtig fürs Kleingedruckte, der Extra-Bonus gilt für Privatkunden und für Kaufverträge bis zum 31. März 2026. Außerdem wird die maximale Bis-zu-Summe nur dann erreicht, wenn sowohl die staatliche Prämie tatsächlich bewilligt wird, als auch der jeweilige Nissan-Bonus in voller Höhe zum gewählten Modell passt. Unterm Strich ist das eine zeitlich klar begrenzte Preisoffensive, die vor allem die Einstiegsbarriere senken soll, damit Interessenten nicht bis irgendwann später warten, sondern jetzt unterschreiben. Versteht mich nicht falsch, aber das ist weniger Rabattlaune, sondern ein ziemlich klarer Marktschachzug. Nissan macht den Preis zur Hauptwaffe, um die neue Förderung sofort in echte Abschlussimpulse zu übersetzen. Entscheidend ist dabei nicht nur die Maximalzahl, sondern dass Käufer psychologisch endlich wieder über machbar sprechen, statt nur zu teuer, und genau das kann Nachfrage sehr schnell drehen. Trotzdem hängt der Erfolg an der Umsetzung. Wenn Bedienung, Fristen und Förderlogik im Verkauf nicht glasklar kommuniziert werden, kippt das starke Angebot schnell in Enttäuschung, weil viele den Abpreis als garantiert verstehen wollen. Und langfristig ist das ein Drahtseilakt. Solche extremen Preisfenster pushen Volumen, können aber auch Erwartungshaltungen und Restwerte belasten, wenn der Markt sich an den Dealpreis gewöhnt. Ich finde den Move aber trotzdem richtig, weil er den Wettbewerb zwingt, beim Einstiegs- und Familiensegment endlich offensiver zu kalkulieren, statt E-Mobilität immer nur über Premium zu erzielen. Wenn Nissan parallel jetzt noch Service und Ladeerlebnis sauber mitverkauft, kann aus dem Deal sogar mehr werden als ein Strohfeuer, nämlich ein echter Markenreset Richtung vernünftiges E-Auto für viele. Aus meiner Sicht waren die Nissans dann doch fürs Preis-Leistungs-Verhältnis immer viel zu teuer. Hat sich das jetzt gedreht? Was ist deine Meinung dazu? Und das war's auch schon wieder für diese Folge von den Mobility News. Wenn ihr mehr sehen wollt, klickt jetzt gerne hier oben für unser neuestes Video und darunter findet ihr die Playlist mit all unseren Fahrzeugreviews. Wie immer sehen wir uns dann in der nächsten Woche wieder, immer sonntags um 18 Uhr. Egal ob auf YouTube, als Kurzvideo oder als Podcast, Mobility News, abonniert den Kanal, um sonntags immer informiert zu sein. Bleibt mobil, bis dahin, ciao.